Schönen guten Abend, denen, die sich noch hinzugeschaltet haben. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe also heute wieder vor, Fragen zu beantworten oder zu Themen zu sprechen, die euch interessieren. Ich habe im Vorfeld auch schon zwei Fragen erhalten. Zwei ganz recht interessante Themen. Also ich fange einmal mit diesen beiden Fragen an. Ich lese einen Teil davon vor. Ich fange mit der zweiten Frage an, die ich bekommen habe. Und zwar fragt mich jemand, sagt jemand, behauptet jemand, ich scheine super viele Urteile bzw. Vorurteile über einzelne Menschen und ganze Gruppen zu haben. Na sowas. Die überhaupt nicht meinem, in Anführungsstrichen, eigentlichen Ansichten beziehungsweise meinen moralischen Ansprüchen entsprechen. Eine sehr schöne, interessante Formulierung. Es sind so kleine, fiese und ziemlich diskriminierende Gedanken, die ich fast nicht auszusprechen traue. Vielleicht erwähnst du sie besser nicht am Samstagabend. Also Zensur hier, ich erwähne jetzt nicht die Beispiele. Auch wenn das ganz interessante Beispiele sind. Und dann der Kommentar, irgendwie finde ich nicht so genau heraus, woher diese Arroganz kommt, also von den eigenen, von denen, die sich ausdrückt hat in diesen Vorurteilen. Manchmal amüsiere ich mich sogar prächtig über meine fiesen Gedanken und spinne sie zu ganzen Geschichten weiter. Ich habe die Befürchtung, dass es mir tatsächlich Spaß macht, mich über andere Menschen zu stellen. Lieber möchte ich dieses Gefühl der Erhabenheit nicht loslassen, weil sich mein Ego von ihm so schön gebauchpinselt fühlt. Das ist ein schönes Wort. Gebauchpinselt. Hältst du es für hilfreich, dass ich den Menschen nach den fiesen Gedanken auch noch ein paar nette hinterher schicke und mich bei ihnen im Geiste entschuldige, sobald ich mich ertappe? Oder soll ich einfach brav weiter praktizieren, untersuchen, was hinter diesen gedanklichen Gemeinheiten steckt? Und hoffen, dass mein Ego irgendwann bescheidener wird. Ja, das ist ein schöner kleiner Text. Ich komme darauf zurück. Ich habe ihn erstmal hier wieder verschwinden lassen von meinem Bildschirm. Aber da sind viele interessante Teilaspekte drin, die ich vielleicht noch aufgreifen möchte. Ich versuche das jetzt erstmal so als Ganzes irgendwie so ein bisschen im Gedächtnis zu behalten. Ja, ich weiß nicht, wie das euch geht, die ihr euch zugeschaltet habt, aber ich meine, vielleicht seid ihr alle sehr, schon sehr innerlich geläutert und gereinigt, aber ich könnte jede Menge von meinen eigenen fiesen Gedanken und Vorurteilen als Beispiele mitteilen, die ich auch lieber nicht publik mache. Nicht, dass ihr falsche Schlüsse zieht. Wie damit praktizieren? Also hier waren zwei interessante Praxisgedanken da drin. Einmal, also soll ich entweder noch vielleicht ein paar nette Gedanken, also vielleicht so ein bisschen Freundlichkeit, Meta hinterher schicken, so zum Ausgleich, mich entschuldigen im Geist oder im Herzen. Oder brav, was immer brav, das heißt weiter praktizieren, also mehr halt untersuchen, wo kommt das her? Naja, ich meine, da sind verschiedene Ideen eigentlich mit eingepackt, ne? Also brav praktizieren, was vielleicht, ja, das kann natürlich verschiedene Dinge bedeuten. Also dann war die Suggestion, also der Vorschlag, also zu untersuchen, wo diese Dinge herkommen. Auf der anderen Seite noch das Hoffen, dass vielleicht irgendwann mein Ego dann vielleicht diese bescheidener wird, also diese Arroganz loslässt. Beides ist für mich okay und interessant. Also wie ich immer natürlich gerne betone, es ist wichtig, dass wir in unserer Praxis kreativ sind, einfach schauen, was funktioniert, was für uns funktioniert. Ne? Einfach nur anstatt irgendwie blind, naja, richtig blind machen wir das wohl nicht, aber versuchen so Rezepten zu folgen, die natürlich nur sehr allgemein formuliert werden können. Ich denke, die meisten von uns haben diese Erfahrung, dass wir hin und wieder uns ertappen bei Gedanken, Emotionen, die uns gar nicht gefallen oder nicht in unser Selbstbild hineinpassen oder halt vielleicht in unser Selbstbild, aber nicht in unsere moralischen Ansprüche, Die haben ja etwas mehr mit einem Ideal zu tun. Gerade wenn wir anfangen zu praktizieren, auf einem spirituellen Weg sind, versuchen, gute Buddhisten zu sein, dann haben wir moralische Ansprüche. Manchmal genügen wir denen vielleicht, dann klopfen wir uns auf die Schulter, hey, hast du gut gemacht. Und du machst Fortschritt und so, ne? Und manchmal genügen wir denen überhaupt nicht. Das ist dann mindestens peinlich. Und wir finden das ganz schrecklich. Und das kann dann vielleicht zu unserem Selbstbild beitragen, aber eben vielleicht zu dem negativen Selbstbild, das wir möglicherweise haben. Oder wir sind einfach konfus. Es ist nicht ungewöhnlich, habt ihr sicherlich oft gehört, vielleicht selber so empfunden. Gerade wenn Leute anfangen zu meditieren, ist es so dieser klassische Kommentar. Also bevor ich angefangen habe zu meditieren, habe ich gedacht, ich wäre ein so ziemlich anständiger, normaler Mensch. Und jetzt, wo ich meditiere, bin ich mir nicht mehr so sicher. Und es scheint sogar immer schlimmer zu werden. Das ist durchaus nicht unüblich. Aber was dann natürlich wirklich passiert, ist meistens, na, vielleicht zwei Dinge. Einmal, dass wir einfach anfangen, durch die Meditation genauer hinzuschauen und überhaupt erstmal wahrnehmen, was eigentlich in unserem Geist so vorgeht, während wir das vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Zweitens, dass wir sensibilisiert werden, natürlich auch, und vielleicht dann auch höhere Ansprüche haben und Dinge, die wir vorher vielleicht nicht hinterfragt haben, weil es ist eigentlich ja, was jeder so macht oder denkt oder andere jedenfalls auch, plötzlich nicht mehr so gut passt, nicht mehr so rechtfertigen wollen. Und darüber hinaus vielleicht sogar, dass gerade in der Meditation wir natürlich so einen inneren Raum schaffen, der erstmal sehr offen und akzeptierend ist. Und das heißt, das ist dann auch so ein Raum, der natürlich auch Dinge einlädt vielleicht. Wir schaffen uns eine Bühne, eine aufnahmebereitere Bühne, in denen Dinge vielleicht hochkommen können, die vorher vielleicht irgendwie zur Seite gedrückt sind oder mehr unterdrückt sind, ne? Im Bereich der Psychotherapie wird Meditation oft so als ein Weg eben auch der Selbstentdeckung. Das ist, wie wenn man irgendwie so den Deckel hochnimmt oder die Luke aufmacht von unserem Keller. Und da kommen dann manchmal einige etwas unangenehme Dämonen oder Kellerasseln oder was sonst im Keller weggestaut ist, hervor, ne? Was wir vorher vielleicht gar nicht gedacht haben, dass wir sowas auch irgendwo in unserem, ja, was weiß ich, Unterbewusstsein oder wie immer wir das nennen wollen, halt verstaut haben. Das Wichtigste für mich in der Praxis mit diesen Dingen ist erstmal die innere Ehrlichkeit. Es ist eine gute Sache, dass wir Dinge nicht unterdrücken oder wegdrücken, verleugnen. Es ist wichtig, dass wir nicht wegschauen, sondern hinschauen. Ne? Meditation, Achtsamkeit ist über Hinschauen. Wir wollen also wirklich wissen, was in unserem Geist vorgeht, in unserem Herzen. Gerade auch die Dinge, die uns unangenehm sind. Das heißt nicht, dass wir die halt überall publik machen müssen, aber uns gegenüber jedenfalls, nur das sollte unser moralischer Anspruch sein, wollen wir ehrlich sein und wollen wir hinschauen, weil sonst können wir damit nicht arbeiten und können wir nicht wirklich lernen und uns auch nicht entwickeln. Und dann, denke ich, kann das ein Teil eben erst einmal dieser unserer braven Praxis sein, dass mit dieser Ehrlichkeit wir einfach immer auch sehen, okay, dass wir alle, denke ich, eben Menschen sind, daher menschlich und jedenfalls meiner Meinung nach eben, dass wir von daher auch das ganze Potenzial des Menschen in uns haben, sowohl für das Gute, das wir entwickeln können, als auch für das Negative. Wenn wir das nicht wahrhaben wollen und verleugnen, dann sind wir wahrscheinlich gefährlicher, als wenn wir das in uns annehmen oder zumindest vermuten. Wenn wir das als Möglichkeit annehmen, vermuten, sind wir wesentlich vorsichtiger. Dann wissen wir, dass wir auch als Menschen Potenzial eben für Gefährlichkeit haben, für das Negative. Und dass wir dafür dann Verantwortung halt übernehmen müssen. Und nur dann können wir eben auch Verantwortung dafür übernehmen. Wenn wir das nicht haben, wenn wir das verleugnen, dann projizieren wir. Ne? Dann sind es immer die anderen. Die anderen haben Vorurteile, die anderen, aber ich doch nicht. Und wenn wir dann und doch plötzlich irgendwie aufkommen, dann gucken wir schnell woanders hin und denken, naja, das war eigentlich nur so ein Versehen, also ein kleiner Ausrutscher oder was weiß ich. Ne? Aber wenn wir genau hingucken, dann sehen wir vielleicht ja Dinge, die auch an uns unangenehm sind. Da, oha. Ein anderer Vorteil, den wir dadurch vielleicht erlangen, ist, dass dadurch mehr Bescheidenheit vielleicht entwickeln. Bescheidenheit war angestrebt in dieser Frage. Ne? Einfach, dass wir anerkennen, dass wir eben auch nicht nicht so perfekt sind, wie vielleicht unsere moralischen Ansprüche das gerne hätten von uns. Ne? Und dass wir dann weniger, vielleicht auch weniger schnell, vorschnell andere Leute verurteilen für deren Vorurteile und so weiter und so fort. Und wir wissen, okay, wir sind auch keine Engel. Ne? Und das Zweite ist, dass wir sehen, dass wir das alles in uns auch finden können. Ich natürlich einmal einfach in unserem Potenzial. Und unser Geist ist sehr, wir sind sehr komplexe Wesen. Das heißt, haben wir sehr komplexes, ein großes Potenzial, sowohl dafür Gutes zu tun, Gutes auszudrücken, als auch eben destruktiv zu sein. Zweitens, dass halt alles, was in unserem Geist aufkommt, eingeschlossen negative Emotionen, destruktive Emotionen, aber eben auch wie in dieser Frage eben vielleicht einfache, grobe und offensichtliche Vorurteile entstehen aus Gründen. Da sind Gründe dafür, deshalb, sonst würden sie nicht entstehen. Ne? Das ist ein Teil der buddhistischen Kernansicht. Alles, was sich manifestiert, manifestiert sich aus bestimmten Gründen heraus, ne? Ursache und Wirkung. Und das ist letztendlich eben, weil wir sehr komplexe Wesen sind, eben auch unsere, nicht nur Veranlagung, was ich halt, die wir mit allen Menschen teilen, zweitens aber unsere persönliche Konditionierung. Wir alle sind total konditionierte Wesen natürlich als Körper und Geist. Wir haben unsere Geschichte. Was wir in der Gegenwart sind, ist unsere Geschichte. Wir kommen nie in eine Situation völlig neutral hinein. Ne? Also wir haben immer unsere ganze Geschichte in unserem Rücken sozusagen, die uns vorwärts schiebt. Ne? Also jedes Beispiel, jede Illustration ist natürlich, greift irgendwie zu kurz, aber es ist wie ein Zug. Hier kann der Steg, wenn wir die Züge mal vorbeikommen. Ne? Wenn ein Zug irgendwo den Berg herunterfährt, ne? Der hat in sich ein gewisses Potenzial, also das Gewicht, was dahinter ist, und dann natürlich auch die Geschwindigkeit, die der Zug hat, und der fährt diesen Berg runter. Und nur dadurch, dass ich jetzt den Fuß von dem Gaspedal nehme, bleibt er natürlich nicht stehen, sondern der hat ein Momentum, ne, aus der Vergangenheit, der in die Zukunft rückt. Und so haben wir auch wir immer ein Momentum aus der Vergangenheit. Also das ist unser Karma der Vergangenheit, das sich jetzt als Vipaka, das Resultat der Vergangenheit, manifestiert. Gedanken eingeschlossen. Und natürlich haben wir nicht Kontrolle über all das. Ne? Zumal was in der Vergangenheit gewesen ist, können wir nicht mehr ändern. Ne? Und das Interessante ist, wenn wir jetzt also damit praktizieren, also uns vielleicht zunächst einmal erschrecken, wenn sich irgendwie so ein grobes Vorurteil manifestiert, vielleicht auch eins, was je nach unserem Umfeld auch überhaupt nicht politisch korrekt ist, ne? Vielleicht eben als spirituelle Menschen, als buddhistische Menschen, vielleicht auch den Anspruch mit Toleranz haben, und plötzlich manifestiert sich ein rassistischer Gedanke oder ein Vorurteil gegenüber vielleicht Behinderte oder Leute, die dick sind oder dünn sind oder alles Mögliche kann es ja sein, ne? Kennen wir dann vielleicht nicht nur als unnötig, unangebracht, nicht hilfreich, sondern ist uns auch irgendwie besonders peinlich. Und wenn uns das dann auch noch rausrutscht, dann kann das heutzutage auch noch gefährlich werden. Ne? In unserer gegenwärtigen Gesellschaft, wo in gewissen Bereichen politische Korrektnis also sehr auf die Spitze getrieben ist und dann in einer Gesellschaft, die immer mehr auch das juristisch halt untermauert, können wir, you know, wenn wir das auf der Arbeitsstelle oder was weiß ich äußern, dann kann uns das sehr schnell in die Bedrohung bringen. Ne? Das kann direkt gefährlich werden. Und dann haben wir natürlich schon so einen inneren, eine innere Spannung vielleicht, so ein Alarmsignale, ne, für, oh mein Gott, wenn meine Kollegen wüssten, was da bei mir manchmal mit meinem Geist vor sich geht, wäre es überhaupt nicht gut. Aber wir alle haben unsere Konditionierung, das ist unsere Vergangenheit. Also, wie gehen wir damit um? Das Erste und das Wesentliche in der Praxis ist, dass wir das erkennen. Und wir sehen, das sind in der Frage, die ich vorgelesen habe, ist das ja schon angelegt. Also die Person, die das gefragt hat, ist ja offensichtlich schon sich bewusst, dass diese Vorurteile nicht schön sind und dass sie eher peinlich sind. Okay, dann ist sogar noch ein bisschen mehr dahinter. Also dieses Gefühl, dass, okay, manchmal macht mir das sogar richtig Spaß. Also wir sehen, es ist nicht nur irgendwie so ein Vorurteil, das irgendwie aus dem leeren Raum kommt, sondern es hat irgendwie vielleicht auch, haben wir vielleicht die Befürchtung, es hat mit einer Persönlichkeitsstruktur zu tun, ich fühle mich gerne überlegen, von daher möchte ich das nicht gerne aufgeben, mein Ego fühlt sich gebauchpinselt. Aber darin ist eben schon angelegt, worauf der Buddha hauptsächlich zählt in unserer Praxis, Achtsamkeit, ne? Satipatthana Sutta, ne? Ist, wenn etwas in unserem Geist entsteht, dass wir wissen, was das ist. Wir können das erkennen. Und zweitens, die Intelligenz, dass wir ein bestimmtes Verständnis haben, was wir natürlich auch kultivieren können, was da eigentlich abgeht, wie das funktioniert. Wir können darauf vertrauen, denke ich, jedenfalls zeigt sich das in dieser Frage, dass wir eine gewisse, ja, wir haben gewisse moralische Ansprüche. Und was passiert? Das ist eigentlich was ganz natürlich ist. Den Gedanken, vermute ich mal, können wir nicht verhindern. Wenn er aufgetreten ist, ist er aufgetreten, dann ist er da. Den können wir nicht mehr wegmachen. Das Entscheidende ist, was wir dann damit anfangen. Und in diesem Fall, was in dieser Frage angelegt ist, das Entscheidende ist schon geschehen. Wir haben gesehen, aha, es ist ein Vorurteil. Das ist nicht etwas, was mir wirklich dienlich ist. In meiner Praxis, in meiner Entwicklung, genauso wie vielleicht in meinen Beziehungen zu anderen Menschen, also aufgepasst. In dem Moment habe ich schon eine Perspektive. Die Perspektive ist schon darin angelegt. Ich bin nicht damit identifiziert. Es ist nicht etwas, worauf ich stolz bin oder was ich einfach als gegeben hinnehme. Wenn ich das gar nicht erkenne als Vorurteil, sondern einfach als gegeben, als die Wahrheit annehme, dann habe ich wirklich ein Problem. Also dann bin ich darin gefangen. Dann bin ich wahrscheinlich eben auch in einem Umfeld, in dem die gleichen Vorurteile von anderen, meinen Freunden, meinen Bekannten getragen werden, und so bestärken wir uns da gegenseitig halt drinnen. Und bei manchen können wir vielleicht Vorurteilen, die vielleicht für uns krass sind, können wir das direkt sehen. Das ist dann sehr klar. Also das ist ein Vorurteil, das ist nicht etwas, in das ich investiere. Das ist der zweite Teil. Wenn ich das erkenne, was mache ich dann damit? Zunächst mal, ich investiere nicht darin. Das passiert, denke ich, auch einfach schon ganz normal. Also wenn ich das erkenne als etwas, was ja unter meinem Niveau ist, investiere ich nicht darin. Und dadurch entziehe ich dem Energie. Ich nehme es nicht wirklich ernst. Das Problem ist mit den Vorurteilen, die wir noch nicht vielleicht als Vorurteile erkannt haben, die also nicht als Beispiel in der Frage erwähnt sind. Und ich nehme an, wir haben alle diese Vorurteile, weil wir alle eine gewisse soziale Konditionierung haben. Wir sind in einem gewissen Umfeld aufgewachsen und es passt vielleicht nicht in unser Selbstbild als moderne, tolerante, weltoffene, spirituelle Menschen. Aber wir merken das dann vielleicht mitunter, wenn wir in eine gewisse Situation kommen, wo wir plötzlich irgendwie, uns befangen fühlen und wir denken, warum kann ich mich nicht so ganz frei hier irgendwie entfalten und bewegen? Und plötzlich kommen wir mit Dingen irgendwie energetisch vielleicht zuerst in Kontakt und dann auch mit Gedanken, dann merke ich bis, ich habe wahrscheinlich hier irgendwie Vorurteile. Manchmal will ich das vielleicht gar nicht wahrhaben, erkläre das dann weg oder so oder sage, ja, ich will nicht wirklich hingucken. Bei manchen Sachen ist es wirklich offensichtlich, bei anderen vielleicht nicht. Und das ist eben in der Praxis, wenn wir weitergehen in der Praxis und eben diese Ehrlichkeit kultivieren und dieses Hingucken, ist eben genau dann, dass wir da nicht weggucken, sondern genauer hinschauen. Was passiert da eigentlich wirklich? Warum fühle ich mich hier befangen? Warum bin ich plötzlich dabei, irgendwie mich innerlich zu rechtfertigen für eine Haltung, dass ich mich mit jemandem nicht wohlfühle oder so weiter? Es ist oft einfacher, bei anderen Leuten zu sehen. Bei uns selber übersehen wir das oft einfach. Dann sind das vielleicht andere, die plötzlich den Finger auf uns sagen, hey, was hast du da gerade gesagt? Wieso? Nee, da habe ich doch gar nicht so gemeint. Also, habe ich das wirklich nicht so gemeint? War das wirklich nur ein Witz? Warum? Komm. Es ist wichtig, dann hinzugucken. Das ist die erste Praxis. Und das ist im Sinne von dem, was ich zuerst gesagt habe, halt Achtsamkeit, Meditation als Aufdeckungstechnik. Also, dass wir plötzlich mehr Dinge an uns erkennen und sensibilisieren. Und gerade Dinge, die uns auch vielleicht dann unangenehm erscheinen. Und dann dort genauer hinzuschauen. Aber in dem Moment, wo wir hinschauen und das sehen und nicht darin investieren, ist, denke ich, für mich das Wesentliche schon getan. Natürlich können wir dann auch noch weitere Schritte hinzuführen. Zum Beispiel, was in der Frage gesagt war, also dann einen freundlichen Gedanken hinterher schicken. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann eine gute Technik sein, die für uns funktioniert. Können wir mit ausprobieren. Ich denke einfach, weil wir dann halt eine neue Konditionierung in unserem Geist starten, die halt so ein Gegengewicht legt. Also wir haben vielleicht unsere alte Konditionierung, die wir nicht ganz abbauen können. Da kommen vielleicht immer wieder diese Vorurteile. Aber dann kann ich gleich etwas Neues hinterher schicken, was so ein Gegengewicht in unserem Herzen vielleicht entwickelt und was mit der Zeit vielleicht automatisch geschieht, wo ich mich nicht mehr anstrengen brauche. Das kann sinnvoll sein. Ist aber nicht obligatorisch, es muss nicht, es ist eine Möglichkeit. Es funktioniert vielleicht für manche Leute, für andere Leute vielleicht nicht. Eine andere Möglichkeit, die, glaube ich, auch erwähnt war, zumindest im Ansatz in der Frage war, wenn wir darüber lachen können, über uns selber lachen können, das ist normalerweise ein gutes Zeichen. Weil im Lachen lassen wir los, ne? Worüber lachen können in uns selbst, da ist wirklich auch dieses Moment der Perspektive da. Wenn wir über uns selber lachen können, dann sind wir mit diesen Mustern, die wir manifestieren, nicht so identifiziert, ne? Und können, im Lachen können wir leichter loslassen, weil wir das dann nicht wirklich ernst nehmen. Ne? Das ist also auch etwas, was wir kultivieren können. Und was dafür funktioniert, ist manchmal, dass wir wirklich übertreiben. Also in der Frage auch, war das angesetzt vielleicht mehr so als ein Muster? Manchmal macht mir das richtig Spaß, weil vielleicht ich mich dann überlegen fühle und dann spinne ich das richtig aus in Geschichten. Aber vielleicht ist da drin ja auch schon der Ansatz, wenn ich das erkenne als ein Muster, dass ich nicht wirklich ganz damit identifiziert bin, oder? Und manche von euch innen vielleicht, Lungpo Somedo empfiehlt das sehr, hat das selbst praktiziert, als wirklich als Technik. Also solche Muster, die wir erkennen, ein bisschen schon erkennen, dass die wirklich nicht hilfreich sind, aber indem wir vielleicht noch ein bisschen befangen sind, dass wir dann anfangen, die wirklich auf die Spitze zu treiben, also wirklich zu übertreiben, bis das wirklich so deutlich wird, dass wir nur noch darüber lachen können. Und dann können wir es loslassen. Es kann eine Technik sein, ne? Die wir benutzen können. Also das wirklich, wirklich deutlich zu machen. Ne? Anstatt halt zum Beispiel den Gegenteil, also versuchen, das wegzuerklären. Das wäre mehr so die Technik, nicht so genau hinzuschauen. Ne? Sagen, ja, das ist nicht so. Sondern sich wirklich da reinzuknien, bis du wirklich siehst, dass das also wirklich, wirklich unter unserem Niveau ist. Und dann können wir es loslassen. Aber ich denke, es ist gut, moralische Ansprüche zu haben, aber sich daran zu erinnern, dass diese zur Welt der Ideale gehören. Und Ideale sind dafür da, uns zu inspirieren und uns eine Orientierung zu geben. Aber wenn wir uns an Ideale klammern, dann können wir uns damit selber sehr wehtun. Weil dann können sie zu einer Waffe werden des inneren Kritikers, die uns dann immer wieder dabei ertappt, wie wir unsere inneren moralischen Ansprüche halt nicht erfüllen. Und also wenn wir das dann eben dazu benutzen, uns dann immer wieder runterzumachen oder es unser inneres Klima, unser inneres Geistesleben zu verkomplizieren, dann ist das auch eben nicht hilfreich. Und das kann einem passieren, wenn ich dagegen ankämpfe, gegen meine Vorurteile. Es ist nicht unbedingt hilfreich, weil oft, wenn ich einfach dagegen ankämpfe, also bewusst dagegen ankämpfe, kann das eben auch eine Art sein, indem ich denen mehr Bedeutung beimesse, als wirklich nötig ist. Und also mehr Energie gebe, ne, mich in diesen Kampf verstricke. Und von daher also der Ansatz, brav weiter zu praktizieren, zu untersuchen, woher vielleicht, was wirklich dahinter steckt. Manchmal kann das hilfreich sein. Vor allen Dingen, sagen wir, bei Mustern, die wirklich unangenehm sind und denen wir uns immer wieder verfangen. Natürlich, manchmal kann es hilfreich sein, da vielleicht genauer nachzuhaken, darauf zu fokussieren, zu hinterfragen, vielleicht an Wurzeln heranzukommen, die uns das besser verständlich machen, wo das herkommt. Manchmal ist es aber vielleicht gar nicht so schwer. Es ist gar nicht, brauchen wir gar nicht so tief vielleicht in spezifisch persönliche Konditionierungen reingehen, sondern reicht es einfach, auch mehr allgemeiner halt zu sehen, wo das herkommt. Aus unserem sozialen Umfeld, unserer sozialen Konditionierung, unserer persönlichen, unserem Familienumfeld. Also manchmal, wie gesagt, kann es sinnvoll sein, so persönliche Sachen genau unter die Lupe zu nehmen, aufzudröseln, um sie besser zu kennen und loszulassen. Es kann aber eben auch dazu führen, dass wir uns immer mehr und mehr halt in diesen Dingen verstricken, weil das hört natürlich irgendwo nie auf. Wir sind halt so komplex. Ne? Es ist manchmal sinnvoll, ist einfach zu sehen, okay, ja, Vorurteil ist ein Vorurteil. Also Menschen ohne Vorurteile, weiß ich nicht, ob es die gibt, wahrscheinlich keiner von uns. Das sind sehr wenige Ausnahmen. Und wenn wir selber denken, dass wir ein Mensch ohne Vorurteile sind, dann haben wir wahrscheinlich wirklich ein Problem. Also wenn ihr Menschen kennt, die meinen, dass sie keine Vorurteile haben, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, manchmal ist es immer einfacher zu erkennen, okay, aber ich mehr in die Richtung zu gehen, ich muss das nicht so ernst nehmen. Ich kann sehen, das gehört zur Konditionierung der Persönlichkeit hinzu, aber ich kann das loslassen, weil die eine innere Perspektive hat. Und das kommt einfach von dieser Kultivierung der Achtsamkeit, des Gewahrseins. Und dann können wir wirklich damit spielen. Und auch die Strukturen, die dahinter stecken, von sagen wir das okay, dass ich sehe, das ist ja schon sehr schön, sehr, sehr einsichtsreich. Aber dass es manchmal mir schwerfällt, das loszulassen. Warum? Weil es mir gefällt, mich als etwas Besseres zu sehen. Das ist ja auch schon eine sehr kann eine sehr befreiende innere Ansicht sein. Aha, das sind nicht nur andere, die sich als was Besseres fühlen. Aha, ich auch. Aha, da kommt das. Habe ich mich ertappt? Kann ich vielleicht zumindest drüber lächeln? Und in dem Moment bin ich schon wieder aus dieser Identifikation heraus. Und dann im nächsten Moment fühle ich mich als etwas Besseres, weil ich mein Gefühl, mich als etwas Besseres zu fühlen, loslassen kann und erkenne. Die Ignoranz, ne, in der traditionellen buddhistischen Sprache halt Mara, wie einer meiner Lehrer mal gesagt hat, also Mara's best tricks are the ones that we don't even know yet. Das sind viele von den Tricks von Mara, unserer Ignoranz, die können wir erkennen und da können wir dann so dran vorbeisegeln und eine Perspektive haben. Aber Achtung, ne? Da sind immer noch Sachen, die wir jetzt noch nicht sehen, mit Sicherheit. Und irgendwann entdecken wir gerade Arroganz und sich irgendwie als etwas Besseres fühlen. Das kann sehr subtil werden, gerade mit spiritueller Praxis, wenn wir das Gefühl haben, dass wir Fortschritt machen. Ne? Arroganz ist im Ego angelegt und dass wir uns irgendwo als etwas Besonderes empfinden, im Positiven wie im Negativen. Der Buddha hat es als Dünkel bezeichnet, sowohl sich als etwas Besseres zu empfinden, als auch sich als etwas Schlechteres zu empfinden als andere, als auch sich als ebenbürtig mit anderen zu empfinden. Alles hat als drei Formen des Dünkels bezeichnet, des Eigendünkels. Warum? Weil es alles diesen Selbstbezug hat, diese Besorgnis über mein Selbstbild halt, ne? Wie schneide ich ab im Vergleich zu anderen? Ne? Wenn wir Eigendünkel überwunden haben, dann spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Da brauchen wir kein Selbstbild mehr. Was sich manifestiert, ist einfach, was sich manifestiert. Und unsere Achtsamkeit und unsere moralische Intelligenz, unser moralischer, ethischer Kompass, wird sich schon adäquat darum kümmern. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber die Idee, dass wir Kontrolle haben über unseren Geist, ist halt eine zentrale Idee des Selbstbildes und damit der Verfangenheit in unsere Ego-Fantasien. Das ist eine der zentralen Ego-Fantasien, ist die Kontrolle. Und da sehen wir halt dieses doppelschneidige Schwert, dieses Problem. Wenn plötzlich irgendwie sich so ein unmögliches Vorteil manifestiert, von dem wir nur glücklich sein können, dass sich das nur innerlich manifestiert und niemand jetzt gerade wahrnimmt, hoffentlich, was wir gerade denken, dann machen wir uns dafür verantwortlich, weil wir ja meinen, wir haben Kontrolle über unseren Geist und wir ziehen den Schluss, dass wir doch eine ganz unmögliche Person sind. Und dann versuchen wir, Kontrolle auszuüben in unserer spirituellen Praxis, um eine bessere Person zu werden. Und wenn wir dann Kontrolle ausüben und es gelingt uns, für eine Weile nur ansehnliche Gedanken zu denken, dann fühlen wir uns gut und fangen an, ein bisschen stolz zu werden. Schau mal, wie gut ich meinen Geist in Kontrolle habe. Auf allen Ebenen, ob wir versuchen, unsere Gedanken zu kontrollieren, das ist genau das gleiche Problem mit asketischer Praxis, wenn wir besondere Arten der Praxis unternehmen. Wenn wir scheitern, dann denken wir sind Versager. Wenn es uns gut gelingt, dann baut sich das innere Ego auf. Schau mal, wie gut ich praktiziere. Genau wie mit meiner Meditation. Wenn ich Meditationstechniken lerne und anwende und das funktioniert für eine Weile ganz gut und mein Geist, meine Aufmerksamkeit sammelt sich und ich entwickle Samadhi, hey ho, ich mache Fortschritt in der Praxis. Was natürlich schön ist, aber wir müssen immer aufpassen, weil in dem Geist, der nicht frei ist, ist es einfach angelegt. Wir rechnen uns das an. Ich kann gut praktizieren und ich bin jetzt auf dem Weg und es wird immer besser. Und manchmal ganz offensichtlich, aber manchmal auch einfach nur subtil. Wir können das so als so ein Gefühl halt entwickeln, wie das Ego sich aufbaut, das spirituelle Ego. Und für eine Weile scheint es ganz gut zu gehen, aber, und Vorsicht, das hat eben auch der Buddha gesagt, wir haben keine letztendliche Kontrolle über unseren Geist. Auch wenn es uns gelingt, was wir gemeinhin eine sehr gute Meditation nennen, aufzubauen und für eine Weile halt in Gang zu halten, ist es wichtig zu erinnern, dass unser Wille, unsere Willenskraft, also unsere Kontrolle dabei nur ein Faktor ist, der mit einfließt. Aber es sind sehr viele Faktoren, die mit einfließen. Viele von denen, über die haben wir keine Kontrolle. Und wenn irgendwann das dann einmal nicht mehr funktioniert, wenn wir uns dann wirklich damit identifiziert haben, ein gutes Samadhi zu haben oder ein guter Meditierer zu sein oder nur reine Gedanken zu haben, dann nehmen wir das plötzlich so wahr, als dass wir wirklich ein Problem haben. Eine Praxis fällt auseinander. Ja, dann kommen die Tränen oder die Verzweiflung. Oh, was mache ich falsch? Ja. egal wie es passiert, wir können es immer benutzen, um Einsicht zu entwickeln. Und die Einsicht ist halt, die Einsicht, die wichtig ist zu entwickeln, sind nach dem Buddha halt die Einsicht in diese drei Charakteristika aller unserer Erfahrung. Alle unsere Erfahrung hat die Charakteristik, dass sie nicht ultimativ befriedigend sein kann. Das ist Dukkha. Selbst wunderschöne Gedanken oder Vorurteilsfreiheit für 3 Tage hintereinander oder tiefes Samadhi, alles, was irgendwie zustande kommt, fällt auch irgendwann wieder auseinander. Wir haben nicht ultimativ Kontrolle darüber. Und allein das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht ultimativ befriedigend sein kann. Es ist nicht Nibbana. Und dazu gehört halt das zweite Charakteristikum, Anicca. Ne? Also, dass Dinge unsicher sind, unbeständig. Im Grunde ist es umgedreht, wenn der Buddha spricht halt erst von Anicca. Und weil halt Dinge unbeständig sind, nicht unter unserer Kontrolle sind, sind sie Dukkha, sind nicht wirklich zufriedenstellend. Und sind nicht selbst, ist nicht unser Selbst. Ne? Das ist eine andere Art und Weise, eben auch davon zu sprechen, dass sie nicht unter meiner Kontrolle sind. Sie sind nicht mein. Wenn sie mein wäre, dann, jedenfalls benutzt der Buddha das so als Erklärung, wenn es wirklich mein wäre, dann sollte ich wirklich Kontrolle darüber haben. Also sagen können, Körper, werde nie alt, werde nie krank. Geist, benimm dich, denke nie mehr einen bösen Gedanken. Der Buddha hat nie geraten, wir sollen uns also vornehmen, nie mehr einen bösen Gedanken zu denken, sondern der Buddha sagt, wir sollten achtsam sein auf unserem Geist. Wenn unser Geist böse Gedanken hat, dann sollten wir wissen, dass er böse Gedanken hat. Die Freiheit ist nicht in der Abwesenheit böser Gedanken, sondern in dem Wissen. Das ist das berühmt-berüchtigte Gewahrsein. Wir können uns dessen gewahr sein. Und wenn wir das Gewahrsein als wirklich als Zuflucht nehmen, lass die Gedanken kommen. Dann lassen wir sie auch wieder gehen. Dann sind sie nicht wirklich ein Problem. Also das ist letztendlich, wo die Freiheit liegt. Ich gebe noch ein paar Worte zur zweiten Frage, die ich bekommen habe, hinterher. Vielleicht passt das noch so ein bisschen dazu. Und zwar ist das eine Frage zum Thema Ausrichtung der Achtsamkeit auf den geteilten Raum. Kann die Ausrichtung des Bewusstseins auf den gemeinsamen geteilten Raum unter anderem ein Weg sein, um sich im Dialog nicht in Ego-Verstrickung zu verlieren? Ja, ich denke schon. Ich bin damit vor allen Dingen in Berührung gekommen über Seminararbeit mit 2 Lehrern in England, Maura und Franklin Sills, die ein Institut, ein psychologisches, buddhistisches psychologisches Institut in Devon in England leiten, das Karuna Institut, und Therapeuten, Psychotherapeuten ausbilden als Psychotherapeuten mit einer buddhistischen Fundierung. Die waren beide früher auch mal Mönch bzw. Nonne in der burmesischen Tradition. Und wir haben als sowohl Mönche als auch Nonnen in unserer Tradition haben einmal über mehrere Jahre regelmäßig so Seminare mit ihnen gemacht, Gruppenseminare, wo es eben vor allen Dingen auch ging um Achtsamkeit im Dialog mit einer anderen Person als auch eben in der Gruppe. Und das ist so ein bisschen dieses Thema halt vom Achtsamkeit auf den gemeinsam geteilten Raum. Tatsächlich war also dieses Wort, was Maura und Franklin benutzt haben, war auf Englisch halt oft the field, das Feld auf Deutsch. Das Feld, also sagen wir ein energetisches Feld, das durch das Bewusstsein der Gruppe entsteht. Also der Tatsache, dass mehrere individuelle Bewusstseinsströme hier zusammenkommen, Personen auf Deutsch, Menschen, und dass die sich alle beeinflussen. Natürlich, wir sind alle natürlich, alle strahlen die ganze Zeit unsere Bewusstseinszustände aus und nehmen auch auf, was andere Leute ausstrahlen. Und wenn also mehrere von uns so zusammenkommen, entsteht daraus sozusagen ein geteiltes Feld, ein Bewusstseinsfeld. Also dieser geteilte Raum, sei es der so physische Raum wie der Bewusstseinsraum, wird also sozusagen energetisch aufgeladen. Wir alle kennen das, wenn wir in einer Gruppe sind, gehen zur Geburtstagsparty unserer Freunde, wir treten in den Raum und wir nehmen intuitiv etwas wahr, die Stimmung oder Stimmungen, die sich da mischen und wir nehmen unterschiedliche Dinge wahr. Und wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Manche von uns empfinden sich vielleicht als mehr dickwendig, also nehmen nicht so viel wahr oder sind als, sagen wir mal, mehr, sagt man das so, unsensibel oder unaufmerksam empfinden. Die sind so vielleicht immer mit sich selbst und den eigenen Gedanken mit vielen beschäftigt, dass sie gar nicht merken, was um sie herum passiert oder wie sie auf andere wirken, ne? Und sind vielleicht deshalb auch weniger beeinflusst von dem, was andere Leute halt mitten in eine Situation bringen. Andere Leute ganz auf dem anderen Ende des Spektrums fühlen sich als unheimlich durchlässig und vielleicht manchmal dadurch auch verunsichert, dass wir so viel fühlen, als was mit anderen Leuten los ist und gerade in einer Gruppe, dass wir dann uns sehr konfus fühlen und nicht wissen, was ist meins, was ist von den anderen und dann vielleicht auch, wie soll ich mich jetzt da verhalten? Und oft besteht allgemein ein bisschen Konfusion, wie weit kann ich meiner eigenen Intuition trauen oder, ne? Aber wenn wir nicht erleuchtet sind, ist natürlich auch unsere Intuition nicht erleuchtet, sondern ist halt immer eine Mischung. Natürlich, wir nehmen halt auf sehr, sehr vielen Ebenen Dinge wahr, die wir nicht unbedingt bewusst und rational prozessieren. Aber die sind natürlich nicht frei von unseren eigenen Projektionen. Also oft ist halt, was wir intuitiv wahrnehmen, hat vielleicht oft mehr mit unseren eigenen Geschichten zu tun, als mit dem, was wirklich wir meinen, bei anderen Leuten wahrzunehmen. Also was ist die Antwort? Konfusion, klar. Das ist die Geschichte der Menschheit, ne? Und der Kommunikation und der Schwierigkeit der Kommunikation. Ne? Es gibt es, habt ihr gehört, es ist oft, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dann, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, kommunizieren mindestens vier natürlich miteinander. Ne? Also nicht nur ich, oft am wenigsten wirklich ich mit dem anderen, sondern es ist sowieso dann schon mein Selbstbild mit dem, was ich denke, ne, mit meiner Projektion von, was ich denke, was das Selbstbild der anderen Person ist. Und oft kommunizieren dann nur Projektionen miteinander. Natürlich kann das oft sehr konfus sein. Was ist die Antwort? Am Ende für mich wieder wirklich die Basis, das Fundament ist das Vertrauen in das Gewahrsein, in die Achtsamkeit. Wir nehmen einfach wahr, was wir empfinden, was jetzt in diesem Feld, in diesem Raum vor sich geht. Ich empfehle einmal mehr, wie schon bei der anderen Frage in der Antwort, hinzuschauen. Spirituelle Praxis und Praxis der Achtsamkeit, Vertrauen in Gewahrsein, ist wieder hinschauen, nicht wegschauen und auch nicht wegerklären oder einfach denken, ich kann meiner Intuition sowieso nicht trauen oder vielleicht habe ich irgendwie nur was Schlechtes gegessen oder was auch immer. Ne? So diese Rationalisierung, dem würde ich nie trauen, ne? Sondern hinschauen, wahrnehmen. Das heißt nicht, dass wir das alles glauben müssen und es heißt eben auch nicht, dass wir wissen müssen, ist das jetzt wirklich meins oder ist das von den anderen. Aber wir nehmen es erstmal an und sehen, oh hey, hier ist was. Ne? Ist ja erstmal ist es eigentlich egal, kommt es von den anderen, kommt es von mir, ist das meine Projektion oder ist das meine Reaktion auf die Projektion der anderen Person, auf die Projektion meiner Reaktion, auf die Projektion. Ne? Erstmal ist da dieses Phänomen, was erscheint in meinem Gewahrsein. Also ist das jetzt meine Realität? Was immer der Grund ist, ist es einfach erstmal so. Der Rest ist, was wir dem hinzufügen, je nachdem, was unsere Konditionierung ist, was wir damit anfangen. Aber erstmal ist das so meine Realität. Das ist jetzt hier. Das heißt, dann kann ich das zu mir sprechen lassen. Ich brauche es nicht glauben, ich brauche es aber auch nicht ablehnen, sondern ich höre einfach zu. Und das erinnert mich daran. Das ist eben, glaube ich, sehr, also ich habe da nicht dieses Training jetzt, dieses Therapeutentraining mit Maura und Franklin gemacht, aber ich denke, das ist sehr stark, worauf sie halt auch ihr Training halt aufbauen für Therapeuten, einfach diesen inneren Raum des Zuhörens, des respektvollen Zuhörens halt zu entwickeln. Wo wir einfach innerlich ehrlich und wahrnehmen, was in diesem gemeinsam geteilten Raum stattfindet. Und dann können wir damit arbeiten. Wenn wir das verdrängen oder wegerklären, dann können wir nicht damit arbeiten. Und dann wird uns das halt jenseits unseres Bewusstseins beeinflussen. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir damit umgehen. Und damit umgehen heißt nicht, dass wir immer hundertprozentig wissen müssen, was es ist. Es macht mich dann vorsichtig. Ich sehe dann, oh, irgendwas ist hier. Und vielleicht, wenn ich das mit einbeziehe, in die Art und Weise, wie ich mit dem Raum, mit der Situation umgehe, dann kann mich das entsprechend informieren. Und vielleicht finde ich dann eben auch im Dialog mit den anderen Personen mehr darüber raus, was das wirklich ist. Das war für mich ein sehr spannender Prozess, eben so in einer Gruppe mit, sagen wir, 12 bis 15 Leuten oder so, wo ein relativ großes Vertrauen, das hilft natürlich eben da ist und gut jetzt auch mit Mönchen, in meinem Fall also Mönche, halt auch ein sehr etablierter Kodex des Verhaltens, also was okay ist und was nicht, da kann man sich natürlich auch relativ sicher fühlen, dann kann man halt eben auch diesen Raum und was in diesem Raum aufkommt, sich manifestiert, für mich manifestiert, untersuchen. Auch gemeinsam. Und dann auch dementsprechend ein Risiko eingehen. Also einfach das einmal zur Sprache bringen. Und dann ist es natürlich eben wichtig, dass es dann ehrlich ist. Es ist dann sehr wichtig, wie wir formulieren, dass wir halt wirklich objektiv formulieren, was wirklich unsere Erfahrung ist. Und dann kann das auf sehr schöne Art und Weise aufregend sein, was wir, also ist natürlich riskant, aber wie sich dadurch unser Horizont, unser Erfahrungshorizont bereichert. Wenn ich sage zum Beispiel, also ich fühle irgendwie, ich kommuniziere, was ich fühle, das muss ich natürlich in meiner Formulierung mit einbringen, ne? Also ich fühle mich irgendwie, was weiß ich, bedrückt oder ich habe ein Gefühl irgendwie der Aggressivität oder so, ne? Und ich gebe dem jetzt, sagen wir, in einer Gruppe die Stimme und ich riskiere natürlich dann, dass vielleicht dann daraufhin andere Leute mich angreifen oder bloßstellen. Alle anderen schütteln nur die Köpfe und sagen, das kennen wir doch, das bist du, das ist dein Ding. Aber genau das ist eben interessant. Was kommt dabei bei mir hoch? Ne? Die Unsicherheit. Soll ich das jetzt sagen oder nicht? Werde ich dann vielleicht bloßgestellt, wenn ich das Risiko eingehe? Wenn das Umfeld sicher genug ist, dann ist es natürlich unwahrscheinlich, dass ich dann direkt angegriffen werde. Oder vielleicht, wenn jemand mich dann angreift, kommt vielleicht jemand anders mir zur Hilfe. Oder plötzlich sagt jemand anders halt dann, wie sich das für sie anfühlt. Was vielleicht ähnlich ist, aber ein bisschen anders. Und dann können wir anfangen, uns darüber auszutauschen. Und es kann so oder so gehen. Vielleicht fühle ich mich am Ende in meiner Intuition bestätigt. Dann sehe ich, aha, siehst du, ich habe etwas wahrgenommen, was offensichtlich nicht nur mein Ding war, sondern andere Leute in der Gruppe haben das auch bestätigt. Es gibt mir für die Zukunft dann vielleicht mehr Selbstvertrauen, auch meine eigene Intuition, meinen eigenen Körper zu hören. Aber selbst wenn das Umgedrehte passiert und ich am Ende merke, oh, hey, aha, für andere Leute war das überhaupt nicht der Fall. Wenn ich genug innere Perspektive habe, kann das eben sehr bereichert sein, dass mir das dann aber hilft, meine eigenen Projektionen halt klarer zu sehen und sehen, aha, siehst du, das ist also, was da abgelaufen ist. Das war also tatsächlich, das war gar nicht, die Aggression kam eigentlich von mir. Ne? Solche Dinge sind natürlich schwer anzunehmen, aber sie sind halt oft leichter zu erkennen, in der Kommunikation, in den Auseinandersetzungen in einer Gruppe. Wenn wir immer nur alleine auf unserem Kissen sitzen, dann können wir halt diese blinden Flecken, die wir haben, bequem für die nächsten 50 Jahre übersehen und immer wieder halt eben wegschauen. Es ist interessant, dass so viel von unserem Leiden, gerade das emotionale Leiden, unsere emotionalen Muster und so weiter, nicht alle natürlich, aber viele da kommen eben gerade in Beziehung mit anderen Leuten zum Vorschein. Es sind oft die Beziehungen, in denen wir unser Leiden empfinden. Ob das in individuellen Beziehungen ist oder für manche von uns speziell vielleicht zum Beispiel auch in Gruppen. Damit kann man sehr gut arbeiten, wenn man diese Achtsamkeit auf den geteilten Raum entwickelt, auch bewusst kultiviert. Weil es ist immer so ein Zusammenspiel von persönlichem Raum und geteilten Raum. Unser Raum, unser Bewusstseinsraum ist immer geteilt mit anderen Wesen. Ne? Also sehr wenige von euch werden Erfahrungen haben, als Eremiten gelebt zu haben. Aber selbst wenn man Eremit ist, ich habe mal 8 Monate so Retreat gemacht in einem von unseren Klöstern, sind immer noch die Eichhörnchen, mit denen man den Raum teilt und auf die man Dinge projizieren kann. Der Specht, der vorbeikommt. Und natürlich die ganzen Gestalten und Mitmenschen, die wir in unserem Herzen mit uns herumtragen und mit denen wir ständig innere Kommunikation, ne, treiben, wo wir dann beide Seiten übernehmen. Ne? Also wenn ich mit meinen Eltern Argumente habe, kann ich auch für meine Eltern mit argumentieren. Ich meine ja, ich weiß, dass ich schon weiß, was die antworten. Dann kann ich also sehr lange Geschichten halt entwickeln. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Also ist sehr gut. Es ist subtil, ist kompliziert. Und es bedarf des Mutes, des Willens zum Risiko. Wir müssen natürlich schauen, wenn wir Dinge äußern, also veräußern und nicht nur im Inneren damit arbeiten, dass wir vorsichtig sind und einschätzen können, was wir in welchem Umfeld mit welchen Menschen wirklich kommunizieren können. Nicht jede Gruppe ist wirklich sicher. Ne? Und ich meine, das lernen wir oft durch Leiden, halt überhaupt nicht eben auch, dass wir manchmal, wenn wir uns zu verletzlich machen, je nachdem, was für eine Gruppe wir kommunizieren, dass wir auch lernen, dass wir manchmal uns zurückhalten und wirklich nur innerlich halt in unserem eigenen Dialog halt versuchen, damit zu arbeiten, was in einer Gruppensituation, in einem geteilten Raum für uns sich manifestiert. Aber es ist ein ganz wesentlicher Teil der inneren Arbeit natürlich.